Ahead on Marketplaces, der Podcast für mittelständische Unternehmen. Präsentiert von MoveCell, deinem Partner für Amazon-Strategien und Tools. Mit Moritz Meyer und Florian Vette.
Moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von AOM Shorts. Moin Ole.
Moin Flo.
Ja, hier schneit's. Während der Aufnahme in Kiel und mir ist ein bisschen kalt. Wie ist bei dir?
Ja, mir ist auch ein bisschen kalt, aber Schnee sieht zumindest ganz schön aus. Ich habe hier einen schönen Ausblick durchs Fenster. Das ist ganz nice.
Yeah. Ja, ich habe schon, als ich durchs Büro heute Morgen gegangen bin, gehört, so, es schneit, es schneit. ich dachte nur, meine weißen Sneaker sind jetzt braun. Naja, trotzdem, ne, irgendwie, es bleibt kühl. Und das auch zum Start. Gott, ist das platt, aber es ist so. Denn ich habe euch heute mitgebracht eine Studie zum Online-Markt in den Nordics, also den nördlichen Ländern, wozu Kiel ja auch gehört. Wir schauen uns aber neben Kiel auch Norwegen, Schweden, Finnland und Dänemark genauer an. Und wie man das Ganze auf jeden Fall zusammenfassen kann, ist wie folgt, nämlich E-Commerce wächst da recht stabil und das auch schon seit einiger Zeit, trotz diesen gesamtwirtschaftlichen Schwierigkeiten, in denen wir uns gerade befinden. Man kann im Schnitt sagen, bei den vier Ländern, dass 83% online kaufen und ein ganz großer Teil davon eben auch außerhalb der eigenen Länder, also grenzübergreifend, nämlich 76%. So, was man dann noch als irgendwie größeren Themenblock hat, ist das ganze Thema Secondhand. 29% online wird auch Secondhand gekauft. Und 29% der grenzübergreifenden Käufe entfallen tatsächlich auch auf chinesische Anbieter. Das heißt, wir werden sehen, wenn wir uns gleich die Top-Marktplätze in den einzelnen Ländern anschauen, dass auch Temu da echt eine absolut irgendwie prägende Rolle spielt. Genau, und dann vielleicht nochmal so die Top-Kategorie, also 38% der grenzübergreifenden Käufe sind Bekleidung und Schuhe tatsächlich. So, und ich hatte ja vorhin schon gesagt, dass wir im Schnitt so 83% der Konsumenten haben, die online kaufen. Wenn wir jetzt mal ein bisschen genauer reinschauen, haben wir in Schweden eigentlich den höchsten Anteil. So, das heißt, 89% der schwedischen Konsumenten kaufen mindestens einmal halt monatlich online ein. In Finnland sind es 80%, Dänemark 86%, in Norwegen 87%. So, primär geht es dann eben auch, wenn wir jetzt mal die Logistik anschauen, so, dass zu Packstationen oder sogenannten Service Points geliefert wird, denn also ich bin regelmäßig in Norwegen im Urlaub und wenn man eine Sache sagen kann, dann, dass dieses Land sehr hügelig ist und es ist auf jeden Fall, glaube ich, nicht so ganz einfach, die gesamte Bevölkerung zu erreichen, weil dieses Land einfach nicht überall die perfekten Zugänge hat und da ist es sehr viel schwieriger, irgendwie vernünftige Logistikzentren hochzuziehen. Trotzdem sieht man jetzt schon, dass wir diesen hohen Online-Anteil haben und dass es eben Packstationen gibt, die da sehr regelmäßig sehr gut beliefert werden, das auch gut funktioniert und da gehen eben die skandinavischen Bewohner hin und holen dort dann ihre E-Commerce-Bestellungen ab. So, wenn wir jetzt mal ins Thema Marktplatz eintauchen, dann habe ich euch mal die Top 3 Marktplätze je Land mitgebracht und da fällt auf, dass es eigentlich in allen Ländern immer nur drei Marktplätze sind, die uns da begegnen. Das ist Amazon, das ist Temu und das ist Zalando. Wir haben ja gesehen, dass eben auch 38% der grenzübergreifenden Käufe Bekleidung und Schuhe sind. Das heißt, da spielt auch Zalando halt eine wesentliche Rolle im Einkaufsverhalten. So, wir beginnen mal mit Norwegen. Da haben wir auf der Nummer 1 Temu, auf der Nummer 2 Zalando und auf der Nummer 3 Amazon. In Schweden ist auf Position 1 Amazon, Position 2 Temu und Position 3 Zalando. Finnland haben wir Position 1 Zalando, Position 2 Temu, Position 3 Amazon. Und in Dänemark als letztes Land ist es so, dass Temu auf der 1 ist, Zalando auf der 2 und Amazon auf der 3. So, Amazon hat jetzt die Spitzenposition noch in Schweden. Das ist aber auf jeden Fall ein harter Kampf, den die drei da unter sich ausmachen. Und das ist irgendwie auch ganz spannend, mal zu gucken, wie die halt positioniert sind. Ne? Temu ist natürlich sehr bei allem, was irgendwie einfach halt günstig ist, sicherlich die Plattform der Wahl. Wenn es dann irgendwie auch um Marken und Qualitätsware geht, geht es dann eher zu Amazon. Und wenn es eben um das ganze Thema Bekleidung geht, haben wir eben auch ein Zalando mit einem hohen Anteil daran, obwohl natürlich auch bei Amazon ja, Bekleidungs- und Schuhmarken vertreten sind und auch gute Umsätze machen. Trotzdem ist da Zalando, die ja auch die Nummer 1 sind, zum Beispiel in Finnland, überall stark mit vertreten. Wer da nochmal so ein bisschen genauer reintauchen möchte, dem kann ich die Studie von PostNord empfehlen. Denn genau die haben sich eben diese E-Commerce-Zahlen von den Nordics angeschaut. Also echt irgendwie echt spannend, da mal reinzutauchen. Auch wir haben viele Kunden, die in den nordischen Ländern vertreten sind und dort eben auch erfolgreich verkaufen. Ja, das Gesamtvolumen, wenn man sich das mal mit irgendwie Europa beziehungsweise den großen europäischen Ländern vergleicht, ist das in den meisten Kategorien geringer, aber es gibt eben bestimmte Kategorien wie gerade Bekleidung und Schuhe, die echt einfach sehr, sehr interessant auch in den nördlichen Ländern sind. Dann habe ich noch eine kleine Empfehlung für euch, und zwar, wer den Podcast mit Marc Sonnemann von Edding gehört hat, der hat das vielleicht schon mal gehört. Marc betätigt sich zukünftig stärker bei uns im Head-on-Marketplaces-Kosmos. Ihr wisst ja, dass wir das Ziel haben, die größte Marketplace-Community in Dach zu bauen. Und da haben wir ja verschiedene Formate. Nicht nur den Podcast, den ihr jetzt gerade hört, sondern wir haben ja auch unsere Events, die regelmäßig stattfinden. Wir haben aber auch ja unter anderem das Format der Online-Stammtische. Und da haben wir zu den ganzen verschiedenen Marktplätzen regelmäßig diese Online-Stammtische, wo man sich zum Thema Otto, Kaufland, Amazon, eBay und so austauschen kann. Und jetzt sind wir mit einem neuen regelmäßigen Stammtisch gestartet, nämlich der AOM Retail Media Stammtisch für Marken. Und eigentlich muss man sagen, von Marken für Marken, denn der Host ist Marc Sonnemann von Edding. Das ist richtig cool, freuen wir uns total drüber. Die nächste Session ist da am 4. Dezember um 15 Uhr. Und ja, geht einfach mal auf www.aom.de und dann auf Stammtische navigieren, dann kann man sich da eben anmelden. Wir verlinken euch das aber auch gerne hier nochmal in der Podcast-Beschreibung, dass ihr da einen einfachen Weg dorthin habt. Würde ich mich sehr freuen, wenn wir da viele begrüßen dürfen. Ja, Ole, was hast du gefunden?
Ja, ich habe heute sehr viel Amazon mitgebracht. Starten wir einmal mit den Longtime Sales in den USA. Das ist eine neue KPI. Die ist vor allem in der Advertising-Konsole angesiedelt, die man da auswählen kann. Und zwar gilt die für die Sponsored Brands und Sponsored Displays. Auf die greift diese Kennzahl quasi. Und es geht quasi darum, wie der Name schon sagt, Long-Term Sales, das Ganze ein bisschen langfristiger zu betrachten. Denn bei Amazon haben wir ja immer noch dieses Last-Click-Modell. Das heißt, 100% der Sales entfallen einfach auf den letzten Klick. Meistens sind das nun mal die Sponsored Products und die sehen dann im ersten Moment ja immer deutlich profitabler aus als so eine Sponsored Brand oder Sponsored Display Kampagne. Und mit diesen Long-Term Sales KPI will Amazon da so ein bisschen entgegenwirken, betrachtet das Ganze über 12 Monate. Das heißt, nachhaltige, eine gesamtheitliche Wirkung der Kampagne soll dargestellt werden. Genau, finde ich ganz interessant, weil zu den verschiedenen ja Steps, die der Kunde quasi geht, kann man dann oder rechnet Amazon dann prozentual gewissen Umsatz auf die Aktion aus. Zum Beispiel, wenn der Kunde jetzt über eine Sponsored Display Kampagne die Produktdetailseite anguckt, wird der Sponsored Display Kampagne langfristig, kommt es dann später zum Kauf, ein Anteil zugerechnet an den Umsatz. Genau, und so kann man dann ganzheitlich bewerten, okay, haben sich jetzt meine Sponsored Display, Sponsored Brands Kampagnen wirklich, lohnen die sich wirklich langfristig? Finde ich ganz spannend. Ja, kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Wenn man jetzt in den USA aktuell verkauft, kommt sicherlich auch später nochmal nach Europa, hilft auf jeden Fall dabei, langfristig so ein bisschen zu planen und nicht immer nur kurzfristig ROAS-getrieben zu denken. Zweites sehr, sehr spannendes Update, vermutlich sogar das größte, was ich heute mitgebracht habe, ist, dass Sponsored TV in Deutschland jetzt verfügbar ist. Das war ja lange Zeit nur in den USA und nur UK verfügbar. Jetzt ist es auch nach Deutschland gekommen. Super spannend, ist ein wirklich sehr leichtes Setup, was man da hat. Das heißt, Man trägt eigentlich die Laufzeit, das Budget ein, wählt seine Produkte aus, wählt dann das Targeting und sein Bid aus, das man ausgeben möchte. Und schon kann man da starten. Das heißt, es ist wirklich ein sehr, sehr leichter Einstieg, den man da hat, um jetzt auch TV-Werbung quasi in dem Sinne zu betreiben. Man geht da auf die Kanäle Prime Video, Twitch, Freevee, DAZN und viele mehr. Das kann man sich nochmal bei Amazon genau durchlesen, wo man da überhaupt ausgespielt wird. Auf jeden Fall sehr interessant, weil man hier schon mit einem Minimum-Tagesbudget von nur 15 Euro werben kann und das Minimum beträgt 10 Euro für den CPM. Das heißt, auch das Investment ist hier deutlich, deutlich kleiner, als wenn man jetzt beispielsweise an Prime Video über DSP denkt. Man kann ja also sehr, sehr gut mal ausprobieren, wie funktioniert das Ganze, ist das was für die eigene Marke, wie sind die Ergebnisse. Besonders spannend finde ich es gerade in der Hinsicht, da Amazon ja gerade die AMC für Sponsored Ads ausgerollt hat. Das heißt, diese ganzen Full-Funnel-Strategie kann man jetzt sehr, sehr gut auswerten. Das heißt, wenn man jetzt eine Streaming-TV-Anzeige über die Sponsored Ads schaltet, kann man beispielsweise die Path to Conversion später nachverfolgen über die AMC. Und für mich hat das alles so ein bisschen einen DSP-Lite-Ansatz, würde ich einfach mal sagen. Also sehr, sehr geringe Eintrittsbarriere und kann man da sehr, sehr gut ausprobieren.
Ja. Da finde ich ein super spannendes Update. Eine Sache, die schon mal auffällig ist, das Ganze ist, wenn ich es richtig verstanden habe, ja CPM-basiert. Das heißt, man zahlt nicht wie bei den anderen Sponsored-Formaten pro Klick, sondern man zahlt pro Tausender, quasi Tausender Kontaktpreis. Richtig?
Genau, ja.
Okay, ja. Ja, das ist total spannend. Und wir schalten ja auch für viele Kunden schon seit langer Zeit über unsere Amazon DSP Self-Service-Lösung eben auch Ads bei Amazon Prime Video. So, da hatte ich ja auch jetzt noch einen Vortrag zugehalten und das ist wirklich spannend, was man da machen kann. Das ist natürlich cool, dass man das jetzt über die Sponsored Ads machen kann. Man muss schon verstehen, dass die DSP natürlich nachher viel, viel mehr Zielgruppenmöglichkeiten halt hat. Ne? Das heißt, da kann ich ganz tief halt reingehen und kann mir überlegen, okay, wen will ich da eigentlich erreichen? Wie will ich da den Spot irgendwie vor was platzieren und. Bei diesem Sponsored Ads Light-Ansatz ist natürlich sehr viel mehr vorgegeben, sehr viel weniger Optimierungsspielraum und trotzdem ist es natürlich spannend. Was mich jetzt mal interessieren würde, beziehungsweise sicherlich auch für alle Zuhörer, ist, was muss man denn an Creative mitbringen, damit man das machen kann? Muss man da mit einem vollkommen fertig produzierten Clip auflaufen? Weil wir kennen das ja, wenn wir jetzt für Kunden bei Prime Video Werbung schalten und die bringen ihren eigenen Clip mit, kommt das ja häufig irgendwie aus der Marketingabteilung. Und so eine vernünftige Produktion von so einem Clip kann ja durchaus irgendwie mal 15.000, 20.000 Euro kosten. Das ist natürlich ein erhebliches Invest, ne, was so ein bisschen 15 Euro Startbudget gegenübersteht. Das heißt, sag doch mal irgendwie, wie es von der Creative-Seite aussieht.
Genau, also auch da braucht man sicherlich einen vernünftigen Werbespot, aber jetzt nicht in der Größenordnung, wie wenn man jetzt über eine Prime Video DSP-Lösung nachdenkt. Da gibt es auch Vorgaben zur Länge beispielsweise, aber auch zur Auflösung und so weiter. Aber hier ist die Barriere natürlich auch deutlich, deutlich geringer. Das heißt, meistens kann man auch mit einem Video starten, was man vielleicht eh schon rumliegen hat, was jetzt nicht vielleicht höchst professionell produziert ist, aber doch einen gewissen Anspruch erfüllt. Das heißt, auch hier ist das alles deutlich, deutlich einfacher und man kann hier deutlich schneller starten als jetzt bei einer DSP-Video-Werbeanzeige.
Ja, da sollten wir auf jeden Fall mal einen Beitrag zu machen, damit das irgendwie klar wird, auf was für Anforderungen man da trifft. Und spannend ist ja auch, wenn man es mal einordnet nachher, ist es eher halt ein Lower-Funnel-Produkt oder ist es eher ein Upper-Funnel-Produkt? Weil Upper-Funnel findet ja über die Sponsor-Advertising-Formate eher weniger statt, also sowohl mit als auch Upper-Funnel. Das ist ja eher ein Format, was wir häufig eben auch für DSP für unsere Kunden halt umsetzen im Rahmen von der Begleitung von Produktlaunches und so weiter, um jetzt sowas wie ein Brand Search Uplift, das heißt die Anzahl der Suchen nach einer Marke zu steigern, damit man eben dann, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, die Marke im Relevant Setter direkt danach sucht und nicht über einen generischen Suchbegriff halt kommen muss. So, jetzt frage ich mich natürlich bei so einem Format wie Sponsored, Advertising Video, ist das eher in der Mid- und Upper-Funnel-Kategorie verortet oder geht es da wirklich um Lower-Funnel, Purchase, was sind die richtigen KPIs, die ich da anlege? Hast du schon irgendwie von Amazon da was gelesen, ob die halt eher sagen, ja komm, schaut euch den ROAS an und das ist es dann? Oder bauen die das Ganze auch schon eigentlich auf irgendwie Mid- und Upper-Funnel-Branding-KPIs auf?
Genau, also wir sind hier eher im Awareness-Bereich. Es ist halt immer noch Sponsored TV. Das heißt, man erreicht immer noch Nutzer nach Interessensbereichen jetzt und nicht gezielt, wie man es jetzt bei den Sponsored Products hat, nach Keywords, wo also schon eine Suchintention hinter ist. Das heißt, hier will man eher auf Awareness gehen. Das Gute oder warum es wahrscheinlich auch jetzt released ist, ist, dass halt die AMC jetzt auch für Sponsored Products da ist. Das heißt, man kann halt auch super diesen Awareness-Funnel-Step mit seinen Lower-Funnels verknüpfen. Und daher zielt es hier eher auf Reichweite, Impressionen, Brand-Searches, wie du gesagt hast, ab, als dass es jetzt auf ROAS, auf Sales abzielt.
Alright, ja, spannend. Ja, cool, dass wir da kurz eingestiegen sind. Ich glaube, das irgendwie ist schon sehr spannend, was da gerade passiert. Aber mach gern weiter.
Yes, dann noch zwei kleinere Updates. Einmal zu den FBA-Fees. Da kam eine Nachricht aus den USA. Und zwar wissen wir eigentlich, dass die FBA-Fees bei Amazon in den letzten Jahren immer eigentlich gestiegen sind. Die kannten nur einen Weg, nämlich immer nach oben. Es gab auch immer wieder neue Fees, die Amazon eingeführt hat, um da mehr Geld von den Sellern im Endeffekt zu bekommen. Jetzt kam die Nachricht, dass es keine neuen Fees geben wird und auch keine Erhöhung der Fees, zumindest für die USA. Kann aber schon mal wegweisend sicherlich auch für Europa gelten. Und hier sicherlich spannend, kann man so ein bisschen auf den Einfluss von Temu und Shein vielleicht sogar zurückführen, dass Amazon sich da so ein bisschen unter Druck gesetzt fühlt, jetzt nicht noch weiter die Fees nach oben treiben möchte und gegebenenfalls vielleicht sogar Händler, Seller langfristig zu verlieren. Genau, ist auf jeden Fall erstmal eine positive Nachricht. Genau, dann als letzter kleiner Hinweis, und zwar sehr nerdig, aber bei den Amazon-Portfolios, wo man ja verschiedene Kampagnen ein Portfolio zuweisen kann, gab es ein kleines Update. Und zwar betrifft das alle Portfolios, die nach dem Oktober 2024 erstellt worden sind. Und da geht es darum, dass wenn jetzt eine Sponsored-Product-Kampagne in einem Portfolio beispielsweise über den Monat gesehen nicht das ganze Budget ausgibt, was der Kampagne zugeschrieben ist, dann kann das einer anderen Sponsored-Product-Kampagne, die sich im selben Portfolio befindet, rübergeschoben werden. Das heißt, es ist ein kleiner Trick von Amazon wieder, dass auf jeden Fall das entsprechende Budget ausgegeben wird. Wer das nicht möchte, der kann das deaktivieren, ist jetzt, glaube ich, aber erstmal wieder natürlich standardgemäß aktiviert. Das heißt, behaltet das auf jeden Fall mal im Blick.
Perfekt, dann vielen Dank für die spannenden Insights. Da war, glaube ich, eine ganze Menge drin heute und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Euch allen guten Wochenstart. Ciao, ciao.
Ciao.
Du möchtest noch mehr lernen und immer up to date sein? Dann folge MoveSell auf YouTube und LinkedIn.